Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit.
Deutschland ist wieder ein. Deutschland ist wieder souverän.
Und dieser Tag war das erste Mal in meinem Leben, dass mir so wirklich bewusst wurde, dass ich Deutscher bin. Dass ich in Deutschland lebe. Ansonsten spielt das ja im Alltag nicht so wirklich eine große Rolle. Und besonders nicht in meinem Elternhaus, in dem man schon früh mitbekommen hat, dass Nationalstolz schwierig ist. Ich war 10 an diesem Tag und durfte lange aufbleiben, weil es ein besonderer Tag war. Mein kleiner Bruder und sein bester Kumpel, die haben schon auf dem Sofa gepennt, vorm Fernseher. Vater und ich waren noch wach. Und ich war fasziniert, dass Papa irgendwie so aufgedreht war, so elektrisiert. Und dann kam diese Hymne hier. Und Vater stand auf, das hat er vorher noch nie getan, sang mit und hatte Tränen in den Augen. Das war besonders. Deutschland, wieder eins, unser Land. Deutschland fast angekommen, heißt die 100 heute. Geschichten, in denen Deutschland auf einmal wichtig wird. Lena Lotte Stark ist im Studio 100-Redakteurin. Geht dir das auch so, Lena, dass Deutschland, das Land, in dem du lebst, in dem du aufgewachsen bist, die Nationalität, die du trägst in deinem Leben, eigentlich kaum eine Rolle spielt?
Ich musste jetzt sehr irgendwie gerade nochmal über diesen 3. Oktober damals nachdenken, weil ich aus einem ähnlichen Elternhaus, glaube ich, wie du komme. Und das so ähnlich habe, dass man sich erst gewundert hat und es schwer fällt, sich damit zu identifizieren. Dass einem bei dieser Hymne, die ja eigentlich sehr schön ist, wenn sie langsam gespielt wird, wenn dieser Heiden so langsam ausgespielt wird, dass das, man sich so ein bisschen damit schwer tut, dass man sich stolz damit, stolz sowieso nicht, aber dass man da irgendwie ein warmes Gefühl für bekommt,
ja,
oder sowas.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so. Und das, ein paar Sachen gibt es aber, die das verändern. Also ich glaube, wenn man im Ausland ist oder wenn man über ein paar Sachen anders nachdenkt, dann verändert sich das auch, dann merkt man es. Dass es irgendwie doch Teil von der Identität ist.
Genau, und an dieser Stelle hat das sich für mich total verändert, auch dieses Lied total verändert, denn ich habe vorher immer mitbekommen, meine Mutter hat fast den Fernseher ausgemacht vor Nationalspielen, wenn die Hymne gesungen wird, fand das ganz furchtbar und so. Und das war immer mit einem, ja, das war immer mit einem schlechten Gefühl verbunden. Und da war das auf einmal was Schönes und irgendwie was Sehnsüchtiges, denn mein Vater durfte wieder einreisen, zum Beispiel, der durfte nie in die DDR. Ne? Und das war klar für ihn, dass das jetzt vorbei ist und die Verwandten da konnte man und so weiter. Und so.
Ich erinnere mich, dass meine Eltern, glaube ich, so irritiert davon waren, bei dieser Szene, wo ja Willy Brandt mit auf dem Balkon stand, einer ihrer großen Helden, dass der da mitgesungen hat. Und das hat den, die, glaube ich, irgendwie sowas angestoßen, wo sie auch gedacht haben, Moment mal, irgendwie ist es doch ein besonderer Tag.
Ja, und dann das Feuerwerk, die vielen Leute, die so ausgelassen gefeiert haben. Ja, Feiertagsprogramm in der 100 heute. Wir wiederholen 4 Geschichten aus vergangenen Sendungen, in denen Deutschland auf einmal sehr wichtig wurde.
Die Radio Wissen.
Da müssen wir nicht groß nachdenken, ne? Was wir in so ein Formular schreiben. Das ist eigentlich recht klar, jedenfalls in den meisten Fällen. Bei Steve allerdings war das nicht so wirklich klar. Steve ist in den USA groß geworden, in die Highschool dort gegangen, hat da gearbeitet, sogar eine eigene Firma aufgebaut. Steve hat sich immer als Amerikaner gefühlt. Ist er aber nicht. Er ist Deutscher. Und das wurde ihm sehr schnell klar, als er mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist in den USA. Steve hat gekifft. So einfach. Wurde erwischt, mehrmals und kam vor Gericht. Mit einer Strafe hat er gerechnet, aber nicht damit, was danach passieren sollte. Wer in den USA nämlich ein Kapitalverbrechen begeht und Ausländer ist, wird nach der Gefängnisstrafe abgeschoben. Und genau das ist Steve passiert. Er wurde abgeschoben in das Land, was auf dem Papier seine Heimat ist. Eine Heimat, in der er keine Menschenseele kennt, deren Sprache er nicht spricht. Pascal Fischer hat Steve in Frankfurt getroffen.
Der Mann spricht dieses turnschuhkauende Englisch. Brille, T-Shirt, Sportschuhe, zupackender, herzlicher Händedruck. Das allbekannte How are you? Yeah, I'm fine. Als ich Steve treffe, denke ich nur, ein typischer US-Amerikaner. Doch das haben die Behörden drüben anders gesehen. Das Verhängnis beginnt 2009 in Iowa. Steve ist 34, hat ein Autogeschäft, eine Verlobte mit 2 Stieftöchtern. Da wird er zum 3. Mal mit Marihuana erwischt. Nicht als Dealer, nur mit ein paar Gramm. worüber die meisten Europäer lachen würden. In den USA allerdings hat das ernste Konsequenzen. Steve wird verhaftet, ahnt aber noch nichts.
I didn't think anything severe. I committed a felony.
Ich habe mit nichts Schlimmem gerechnet. Ich wurde dreimal mit Marihuana erwischt. Drei kleine Vergehen machen ein Kapitalverbrechen. Okay, dachte ich, ich wandere in den Knast. Ich wurde sogar früher entlassen, nach 2,5 Jahren, wegen guter Führung. Aber kaum bin ich frei, stehen da zwei Herren und sagen, wir sind von der Einwanderungsbehörde, du bist festgenommen. Sie fragen mich, ob ich mein Konsulat anrufen wolle. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich hatte doch nie was mit dem deutschen Staat zu tun gehabt.
Ein schwarzer Van liefert Steve nach dreistündiger Autofahrt quer durch Iowa in einem Spezialgefängnis ab. Man macht von ihm Fingerabdrücke, Iris-Scan, Verbrecherfotos. Steve dreht sich alles. Er soll als schwerkrimineller Ausländer abgeschoben werden? Er, der doch in allen Ecken der USA gelebt hat?
Virginia, Texas and Colorado, Washington State, Augusta, Maine, Fayetteville, North Carolina, Monroe, Louisiana, Waterloo, Iowa, California, San Jose, California.
Er sitzt in seiner Zelle und es fällt ihm wieder ein. Ja, er wurde in Deutschland geboren, in Frankfurt Höchst. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater aus dem US-Militär. Als Steve ein Jahr alt ist, geht die Familie in die USA. Mit Green Card, die immer im Safe bleibt. Die Mutter lässt sich scheiden, heiratet nochmal. Und der Stiefvater ist ein handwerklicher Alleskönner. Er hilft in Gebieten, die von Tornados verwüstet worden sind. Ja, deshalb kommt die Familie viel rum. Gerade Steve vergisst aber immer mehr, wo er herkommt.
I mean, I thought naturally I became an American, but come to find out, it's not so.
Ich dachte, das geht irgendwie automatisch, aber so war es nicht. In der Highschool habe ich ein paar Mal gesagt, ich bin Deutscher. Da haben mich meine Kumpels nur ausgelacht.
No, really, I'm German, man. Oh, yeah, whatever, blah, 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 you're American.
Niemals hat mich mal jemand gewarnt und gesagt, du musst da noch zu den Behörden, um Amerikaner zu werden. Das regt mich heute noch auf. Ich hatte sogar eine Sozialversicherungsnummer. Kein Arbeitgeber hat je was gesagt, noch nicht einmal die US-Armee, als ich in North Carolina Militärbaracken gebaut habe. Oder als ich mit meiner Verlobten die Heirat beantragt habe. Ich habe sogar in meinen Steuererklärungen geschrieben, dass ich Amerikaner sei. Aber nirgendwo ging ein rotes Warnlicht an.
Nobody ever red flagged me and said, hey, look, nobody ever said anything about any of that.
Bald schafft man Steve in einen anderen Knast. Der nächste Anwalt für Einwanderungsfragen sitzt im Nachbarstaat Nebraska, 300 Kilometer entfernt und ist eh überlastet. Ein Mexikaner in der Nachbarzelle kommt gegen Kaution frei. Also einer, der sich neulich erst über die Grenze geschlichen hat. Steve schöpft Hoffnung, organisiert bei Freunden $5,000 Kaution. Er will zumindest sein Leben draußen, seine Firma abwickeln, wenn es schon schlecht aussieht. Abgelehnt. Eine Deportation stellt man sich meist schnell vor. Für Steve dauert das alles 8 Monate. Eine unwirkliche Zeit eines Mannes zwischen Identitäten. In einer Zelle, einem Nichtort, einer Art Vorhölle, ohne viel Kontakt zur Familie. Die kann er zwar anrufen, aber halt für $1 pro Minute. Schließlich kommt seine Anhörung. In einem Gefängnisraum, über Videochat mit dem Richter, der irgendwo ganz anders sitzt. Vielleicht in Omaha, Nebraska? Steve weiß es nicht mehr.
So, I just tried to plead mercy of the court.
Da will ich also nur noch auf Gnade plädieren und sage, schaut her, meine Mutter hat gerade Krebs, mein Stiefvater hat Krebs, ich bin ein guter Kerl, ich habe was Illegales geraucht, aber ich habe doch nicht gedealt. Ich habe eine Familie, ich habe eine Firma, aber der Richter meint nur, nichts davon spricht gegen eine Abschiebung. Da sage ich nur noch, fuck you. Er ruft sofort, hey, Sie dürfen im Gericht nicht so schimpfen. Und ich sage nur, in einem Gericht? Wir sitzen hier in einer Zelle auf dem platten Land und schauen in eine Videokamera. Das ist doch ein Witz. Ich kriege noch nicht einmal einen Anwalt. Okay, ich will gar nicht mehr kämpfen. Ich kriege von euch keine Gnade. Ich hab's satt. Los, betankt das Flugzeug.
You won't give me any mercy. I throw in the towel, fuel the plane up, let's go.
Steve könnte auf ein ordentliches Verfahren warten. Das würde heißen, 2 weitere Jahre im Gefängnis. So beschäftigt sind die Gerichte. Wer den Prozess dann verliert, darf oft nie mehr zurück. Also sagt sich Steve, okay, schiebt mich ab. Dann darf er vielleicht nach 10 Jahren zurückkehren. Wohlgemerkt, vielleicht. Nach 8 Monaten Abschiebehaft ist Steves altes Leben damit vorbei. Als er mir das erzählt, sitzt er ruhig auf dem Hotelbett. malt mit absurdem Grinsen diese Groteske aus. Wie er im Mai 2012 schließlich im Lufthansa-Flug nach Frankfurt sitzt, je ein US-Marshal links und rechts. Wie die ihn selbst zum Klo eskortieren, als würde er durchs Fenster fliehen wollen. Über Island oder was. Für Touristen sind Flüge manchmal romantisch. Über den Wolken, an keinem fixen Ort zu sein. Für Steve war das furchterregend. Ein Nullpunkt des Lebens. Er fühlt sich als Amerikaner, ist es aber nicht mehr. War es formell auch nie. Er ist Deutscher, aber davon fühlt er nichts. Er hadert damit, dass er seine Vergangenheit nicht abwickeln kann. Und plötzlich geht ihm auf, er hat noch gar nicht nach vorn geschaut.
I didn't know what was in store for me. So through the 10-hour flight, you know.
Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Ich frage die Marshals also, sperren die mich in Deutschland wieder ein, weil ich ein Verbrecher bin? Nein, nein, du bist dann frei. Mach dir Witze. Nein. Aber wohin soll ich gehen? Keine Ahnung. Wir schieben dich nur ab. Nach der Landung gehen wir zu einem deutschen Polizisten, der schaut in den Computer, nickt und nach 10 Minuten heißt es:
Auf Wiedersehen.
Da steht er verwirrt im Gewusel. Er hat nur eine Tasche mit 2 Outfits, Pullis, Hosen, Socken, Zahnbürste. Ihm fällt seine Tante Sabine ein. Die Polizei lässt ihn telefonieren, Sabine holt ihn ab, fährt ihn zu McDonald's und lädt ihn dann vor einem Übergangswohnheim am Hauptbahnhof ab. Das Viertel ist für seine Alkoholiker, Heroinsüchtigen und Bettler bekannt. Nicht gerade das saubere, heile Deutschland, das sich US-Bürger oft vorstellen. Ein Schock für Steve. Und erst der Behördenkram, bei dem ihm glücklicherweise Sozialarbeiter im Heim helfen. 2 Monate darf er am Anfang auf die Papiere warten. Kein Hartz IV ohne Krankenkassennachweis, kein Konto ohne Personalausweis, kein Ausweis ohne Geburtsurkunde und ohne Staatsangehörigkeitsnachweis.
Which to me I thought was kind of really hilarious because I mean I wouldn't be here if I wasn't German. So.
Zum Totlachen. Ich wäre doch nicht hier, wenn ich nicht Deutscher wäre. Naja, das größte Problem sind Nachweise für das Arbeitsleben. Ich habe Burger gebraten, Häuser gebaut, Zement gegossen, Dächer gedeckt, Autos und Fahrräder repariert. Ich kann vieles, aber ich habe keine Zeugnisse davon. Dann wird's schwierig. Ich bin jetzt auf Hartz IV. Ich sitze nicht gerne herum. Ich habe immer hart gearbeitet für alles in den Staaten.
Ich habe mich mit seinem ehemaligen Sozialarbeiter unterhalten. Der sieht Steve auf einem guten Weg. Er habe Fähigkeiten, kein Alkohol- oder Suchtproblem, sei relativ jung und mache beim Deutsch Fortschritte. Außerdem hat er eine deutsche Freundin, Melanie. Unter anderem der Grund für das Hotelzimmer. Da sind beide untergebracht, mit Doppelbett. Melanie ist 22 und sucht eine Ausbildungsstelle. Für Steve ist das so eine Sache. Weil ihm Melanie auf den Ämtern helfen kann, gilt Steve nicht als Problemfall und hat keinen eigenen Sozialarbeiter mehr. So robbt er sich an sein deutsches Leben heran. 1,5 Jahre ist er jetzt hier. Anfangs wollte er zurück, noch immer skypt er mit seiner Familie in den Staaten. Und vieles ist gewöhnungsbedürftig. Als wir nach unserem Interview im Bahnhofsviertel spazieren gehen, sehen wir einen Mann mit dem Rücken zu uns an einer Hauswand stehen.
Der Typ, der hat sich in aller Öffentlichkeit einen Joint gerollt. Gleich um die Ecke standen 3 Mannschaftswagen mit Polizisten. Total strange. Eigentlich sollte mich das verletzen. Mann, ich bin wegen Joints in den USA ins Gefängnis gekommen. Sie haben mir mein Leben genommen und mich quasi doppelt bestraft. Wie ich das alles aushalte? Ich lebe noch. Ich lebe noch immer. Ihr habt mich noch nicht klein gekriegt. Solange ich noch atme, bin ich immer noch vorne dabei.
Absurd ist das schon. So viele wollen nach Deutschland, dürfen nicht. Er muss, will zuerst nicht. Und am seltsamsten, wann sein Neustart angefangen hat, weiß er sehr genau. Wann er endet, wann er einen Job findet, Deutsch spricht und sich als Deutscher fühlt, das weiß er noch nicht. Das würde mich am meisten fertig machen. Dieser Kaugummi-Reset. Der Blick ins Ungewisse, ohne fixe Frist. Aber Steve? Ich glaube, Steve packt es.
In die Heimat abgeschoben, Pascal Fischer hat Steve getroffen. Für Veronika Swillans wurde während des Zweiten Weltkrieges Deutschland zur Heimat. Das Land, in dem sie alt werden würde. Doch Veronika Swillans hat von diesem Deutschland kaum etwas gesehen. Keine malerischen Mittelgebirge, keine norddeutsche Küste, keine schönen Städtchen, keinen deutschen Wald. Was Veronika Swillans gesehen hat, war ihr Zimmer. Menschen in weißen Kitteln und einen kahlen Flur. Psychiatrie, ein ganzes Leben. Veronika Svillans war nämlich 1944 vor der Roten Armee nach Deutschland geflohen, wie viele tausend ihrer Landsleute. Auf einem Hof, auf dem sie dann als Fremdarbeiterin arbeitete, hatte sie einen Unfall, brach sich den Arm, kam ins Krankenhaus und nie wieder raus. Denn zwei Wochen später gab es die Diagnose Schizophrenie und eine Einweisung in die Psychiatrie Wiesloch bei Heidelberg. Und dort starb sie dann, im Jahr 2006, als alte Frau. Daniel Stender ist hingefahren.
An Gräbern zu stehen macht ratlos. An Gräbern zu stehen ist abstrakt.
Zwei Plätze weiter, das Grab von der Frau Svillans.
Du stehst vor einem Stein, einem Kreuz, einem Namen. Und dieser Name steht für eine bestimmte und einzigartige Geschichte, deren Protagonist nicht mehr handelt und nicht mehr erzählt. Da steht ja Vera.
Die Frau Svillans, das war ja das Drama, warum er sie nicht gefunden hatte übers Rote Kreuz. Die wurde bei uns immer über alle Jahre, alle Krankengeschichten durch unter dem Vornamen Vera Svillan, also Vera, geführt. Und ihre Schwester hatte sie unter dem Vornamen Veronika gesucht.
Veronika Svillans hat ihre Geschichte nie erzählt. Das haben andere für sie getan. Und sie hat irgendwann aufgehört, Einfluss auf ihre Geschichte zu nehmen. Da scheint es auf eine gemeine Art konsequent, dass auf dem Grabstein ihr falscher Name steht. Vera Svillans, 1923 bis 2006.
Svillans, hat die Schwester erklärt, ist also auch ein häufiger Name in ihrem Heimatort. Und von daher war das einfach schicksalshaft, dass man da beide Karteien da nicht zusammengeführt hatte.
Das sagt Ursula Bender, Sozialarbeiterin im psychiatrischen Zentrum Nordbaden der Psychiatrie in Wiesloch bei Heidelberg. Gemeinsam mit ihr und dem Krankenpfleger Wilfried Wehner stehe ich Anfang Juli 2014 am Grab von Veronika Svillans. Obwohl sie von beiden betreut wurde, wissen sie nur wenig über Veronika Svillans. Wie auch. Irgendwann, Ende der 40er Jahre, hatte sie aufgehört zu sprechen.
Aber das Geburtsdatum ist jetzt schon das tatsächliche, weil auch da gab es ja...
Genau, die Schwester hatte das dann korrigiert. Sie hatte auch die Unterlagen und es konnte dann korrigiert werden.
Gab es bei vielen damals, wo man nicht genau wusste. Sie konnten es nicht richtig sagen, wann sie geboren sind. Und dann hat man natürlich auch irgendwann gesagt, nimmt man halt ein Geburtsjahr an.
Veronika Svillans kam aus einem kleinen Dorf in Lettland. 1944 floh sie mit ihrer Schwester, Onkel und Tante vor der Roten Armee nach Deutschland. Auf der Flucht verlor sie die Schwester aus den Augen, Onkel und Tante emigrierten später nach Kanada. Veronika Svillans arbeitete als sogenannte Fremdarbeiterin auf einem Bauernhof in Bayern. Nach einem Arbeitsunfall diagnostizierten Ärzte Schizophrenie. So wie bei der Ukrainerin Alexandra Ivanova, die auf dem Friedhof der Psychiatrie Wiesloch nur wenige Gräber von Veronika Svillans entfernt liegt.
Hier ist auch die Grabstelle von der letzten hier noch gelebten Iro-Patientin, die Frau Ivanova, die im Jahr 2007 verstorben ist. Kurz bevor das Iro-Denkmal eingeweiht wurde. Ein paar Tage vorher ist sie verstorben.
Iro-Patienten. Das steht für die Patienten, um die sich nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1951 formal die International Refugee Organization kümmerte. Die Amerikaner hatten auf dem Gelände der Psychiatrie in Wiesloch ein Mental Health Hospital eingerichtet, in das die ehemaligen Zwangsarbeiter und andere Displaced Persons gebracht wurden, bei denen psychische Probleme diagnostiziert worden waren. Viele der Iro-Patienten wie Veronika Svillans oder Alexandra Ivanova waren traumatisiert durch Krieg, Zwangsarbeit, die Nachkriegspsychiatrie.
Sie kam im Alter von 20 Jahren in das damalige Mental Health Hospital und blieb ihr ganzes Leben hier. Es war ähnlich wie bei der Frau Svillans, dass sie sich sprachlich auch nicht geäußert hat.
Warum haben die sich nicht geäußert?
Ich denke, dass die Frau Ivanova sehr stark traumatisiert war. Es geht aus den Unterlagen hervor, dass sie auch zu Beginn der Behandlung hier in dem damaligen Hospital sich sehr gefürchtet hatte, immer vor den Elektroschockbehandlungen und dass es nach einer der ersten Behandlungen auch zu einer Fehlgeburt kam. Man wusste damals gar nicht, dass sie schwanger war und man kann nur vermuten, dass es eventuell auch im Vorfeld vielleicht eine Vergewaltigung gegeben hat in den letzten Kriegstagen noch, woraus die Schwangerschaft herrührte. Und es war natürlich so ein dramatischer Einschnitt. Sie hat sich auch nicht geäußert gegenüber einem Dolmetscher.
Warum Veronika Swielands auch verstummte, weiß niemand genau. Vieles von dem, was man weiß, beruht auf den Recherchen des Heidelberger Dokumentarfilmers Mario Damolin.
Ich bin Mario Damolin, Jahrgang 47, studiert Soziologie, Erziehungswissenschaft, dann relativ fix in den Journalismus gewechselt und von Print über Radio dann zum Fernsehen gekommen.
Mario Damolin hat 2004, zwei Jahre vor ihrem Tod, einen Dokumentarfilm über Veronika Swielands gedreht. Verschollen in der Psychiatrie.
Dieser Film war der wichtigste Film in meinem Leben.
In dem Film zeigt er die 80-jährige Veronika Swielands. Sie spricht nicht, sie sitzt im Rollstuhl, ihre Hände zittern, die Wangen sind eingefallen und sie muss gefüttert werden. Immerhin erzählen die Pfleger im Film, sie isst gern Eis und Kuchen.
Zum Beispiel dieses Bild finde ich interessant, weil da die kleine Schwester, die Anna Wilczyna, hier steht, die guckt halt wie so ein kleines Mädel guckt.
Bei unserem Gespräch zeigt mir Mario Damolin Fotos.
Veronika Swielands schaut hier schon sehr ernsthaft. Das war ein ernsthaftes Mädchen, das früh an Arbeit gewöhnt war. Da gab es nicht viel zu lachen in diesen Bauernfamilien, sondern da musste gearbeitet werden.
Verschollen in der Psychiatrie ist ein Recherchefilm. Er zeigt, wie Mario Damolin in Archiven Krankenakten findet.
Das war ja erstmal eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Wie er den Bauernhof, auf dem Veronika Swielands gearbeitet hat, entdeckt. Wie er in Lettland einen Mitschüler und ihre Halbschwester trifft und in England ihre Schwester. Es war Zufall, dass der Film zustande kam. Veronika Swielands Schwester Bronislava hatte über das Internationale Rote Kreuz eine Suchanfrage gestellt. Das hatte sie in den Jahren zuvor auch schon getan. Allerdings kam erst rund 60 Jahre nach der Trennung der beiden Schwestern jemand auf die Idee, dass Vera Swielands und Veronika Swielands ein und dieselbe Person sein könnten. Ein Aktenfehler unter vielen, findet Mario Damolin.
Was wissen wir eigentlich über diese vielen Schicksale, diese Einzelschicksale, die abgeheftet sind, die abgelegt sind, die in Regalen vor sich hin modern, was mit denen alles passiert ist? Und diese Vera Swielands war eine davon. Und zufällig bin ich da vorbeigekommen und habe gefragt, nee, habt ihr da was? Und nur deswegen ist es überhaupt öffentlich geworden. Es wird so viel nicht öffentlich, dass man nur ahnen kann, wie viel Falschdiagnosen, wie viel Ungerechtigkeit, was da alles in dieser Zeit passiert ist.
Unter anderen Umständen wäre Veronika Swielands vielleicht gar nicht in die Psychiatrie gekommen. Oder sie hätte sie zumindest irgendwann wieder verlassen.
Dieses Foto zum Beispiel, das zeigt sie so als 16-, 17-Jährige. Da denkt man, naja, warum guckt die so komisch? Aber früher haben alle Leute komisch in die Fotoapparate geguckt. Also das findet man in den alten Fotos generell. Man sieht hier, glaube ich, ein bisschen diese Kurzsichtigkeit, finde ich. Aber man sieht nicht, dass die in irgendeiner Weise, was weiß ich, derangiert wäre oder so. Sieht aus wie ein normales, junges Mädchen.
Aber 1945, 46 war Deutschland kein Land, in dem Rücksicht auf ein alleinstehendes lettisches Bauernmädchen genommen wurde, das kein Deutsch sprechen konnte und Angst hatte. Irgendwann muss es ein Erlebnis gegeben haben, das Veronika Swielands verändert hat, mutmaßt Mario Damolin.
Das da ist ein Foto, das gemacht wurde, während sie auf diesem Bauernhof da waren in Bayern. Und da ist schon diese Zurückgezogenheit, diese Angst. Da ist auch Angst. Hier ist keine Angst. Das ist nur, ja, ich guck halt in die Kamera oder so. Das ist ein Foto, das zeigt, da hat sich Angst eingenistet. Und die Schultern sind schon nach oben gezogen. Es ist etwas, das sich versucht zusammenzuhalten.
Als sich Veronika Swielands bei Heuarbeiten den Arm bricht, beginnt ihre Odyssee durch deutsche Krankenhäuser und Psychiatrien, unter anderem in Kempten und Kaufbeuren. In dieser Zeit wird ihr Armbruch nicht richtig behandelt und ihre Verschlossenheit wird erst als Depression und 1945 in Kempten dann als Schizophrenie diagnostiziert. Allerdings können es keine Psychiater gewesen sein, die diese Diagnose gestellt haben, hat Mario Damolin herausgefunden.
Vom Augen bis zum Zahnarzt alles. Bloß keinen Psychologen, keinen Psychiater oder irgendeinen Sozialmediziner, der auf die sozialen Backgrounds hätte achten können. Es war nicht die Zeit der differenzierten Betrachtung von psychischen Lagen von Menschen. Man hat alles, was nicht normal war, war irgendwie schizophren oder so ähnlich. Und so hat man auch diagnostiziert.
Erst später wurde Veronika Swielands nach Wiesloch überwiesen.
Die Menschen sprachen kein Deutsch, sie waren verängstigt Und die deutschen Psychiater konnten aus ihrem Verhalten oder aus der Kommunikation heraus sicherlich nicht immer eine eindeutige Diagnose stellen. Ich denke, dass es einfach teilweise Annahmen waren und dass oftmals die Diagnose Schizophrenie gestellt worden ist, obwohl es sicherlich nicht ganz fundiert war.
Das erklärt Wilhelm Kneis, der das psychiatrische Wohn- und Pflegeheim in Wiesloch leitet. Die Diagnose Schizophrenie wurde damals mit Elektroschocks behandelt. Auch Alexandra Ivanova erhielt von 1945 bis 1954 Elektroschocks. Aus der Krankenakte.
Benahm sich heute, als sie zum Schock geführt werden sollte, außerordentlich renitent. Klammerte sich in den Fußboden, an die Möbel des Gangs, an den Türpfosten. Musste schließlich von 5 Pflegerinnen unter Aufbietung aller Kräfte zum Schockbett förmlich geschleift werden.
Kurze Zeit später steht in der Akte:
starke Blutungen. Es wurde eine Ausräumung gemacht, da es sich um einen Abortus handelte.
Die Sprache der Psychiatrie, die ist relativ spröde, hat sich festgehalten. Es wurde eine Ausräumung gemacht, also wie war das damals? Möglicherweise eine Vergewaltigung einer Zwangsarbeiterin, dann Schwangerschaft, dann Ausräumung, Abortus und so weiter. Also in einer relativ technischen Sprache, in einer kalten Sprache und einfach nur darauf abgelegt, die Widerstände zu beschreiben, die da entstanden und nicht das Mitgefühl zu beschreiben mit demjenigen, den man da gerade in der Mangel hatte.
Viele der mehreren hundert IRO-Patienten in Wiesloch waren als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden. Andere kamen aus Konzentrationslagern oder sie waren, wie Veronika Swielands, vor der Roten Armee geflohen. Manche waren auch sogenannte Hilfswillige der Wehrmacht. Diejenigen, die aus Westeuropa kamen, schafften es schon bald zurück in ihre Heimatländer. Anders war es bei denen, die aus der Sowjetunion kamen, erklärt Wilhelm Kneis.
Ein Teil der Menschen wollte nicht zurückgehen, weil Stalin ja die Devise ausgegeben hat, jeder, der was mit den Deutschen zu tun hatte, ist ein Kriegsverbrecher und den erwartet der Tod. Und das hat sich rumgesprochen unter dieser Personengruppe, dass also Menschen mit dem Suizid gedroht haben, wenn sie repatriiert werden.
Der erste kommissarische Leiter, ein Lette, der Buduls, der hat systematisch Akten verbrannt. Und zwar, um seine Patienten zu schützen. Keine Akte, kein Patient. Das war die Logik und die war in einer gewissen Weise gerechtfertigt.
Und so erklärt sich auch, dass Mario Damolin knapp 60 Jahre nachdem Veronika Swielands in die Psychiatrie eingewiesen wurde, der Erste war, der sich für ihre Akten in den Krankenhäusern in Kempten und Kaufbeuren interessierte. Denn im Lauf der Jahre wurde die Diagnose nicht mehr in Frage gestellt. Veronika Swielands schwieg und sie war hospitalisiert.
Dieser Hospitalismus ist natürlich eine ganz schwerwiegende Geschichte, weil es die Leute hindert, überhaupt zu sich selber zu finden, sondern die klammern sich an diese Institution, weil es sonst nichts anderes gibt.
Mario Damolin bezeichnet Hospitalismus als die Abhängigkeit des Menschen von der Klinik.
Es ist völlig klar, dass Leute, die hospitalisiert sind, auch in der Weise nicht mehr therapierbar sind, wenn die 10 oder 15 Jahre in so einer Institution, muss man sich vorstellen, also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde 10 Jahre in der Psychiatrie leben, also ich wäre garantiert auch hospitalisiert.
Insofern wurde die Psychiatrie in Wiesloch für viele der IRO-Patienten in gewisser Art zu einer zweiten Heimat. Eine zwiespältige Heimat. Einerseits war es wohl auch die Psychiatrie der Nachkriegszeit, die Menschen wie Veronika Swielands zu Patienten gemacht hat. Andererseits, seit Mitte der 70er Jahre hat sich die Psychiatrie geändert. In Wiesloch zum Beispiel erinnert ein Denkmal an die IRO-Patienten. Das Gelände hat mittlerweile mehr Ähnlichkeit mit einem Park als mit einer Anstalt. Und die Menschen aus Wiesloch gehen hier gern spazieren.
Du weißt gar nicht, ist das jetzt ein Patient oder ist das irgendjemand anders, der gerade einen Spaziergang macht oder sowas. Man sieht natürlich schon auch Patienten rumlaufen und man merkt, dass das Patienten sind, aber das ist nicht dieses Extraordinäre, sondern das ist ein Teil einer Normalität, die sich da eingesetzt hat, die viel besser ist und viel besser mit den Menschen umgeht, meiner Meinung nach, als das vor 40, 50 Jahren der Fall war.
Und auch die Menschen, die in Wiesloch arbeiten, sind anders. Bis heute erinnern sich Wilhelm Kneis, Ursula Bender und Wilfried Wehner fast zärtlich an ihre IRO-Patienten.
Da sieht man, wo die Menschen eigentlich herkommen. also überwiegend aus diesen Ostgebieten, dann hier auch Bilder.
Im Konferenzraum haben sie einige Schicksale auf Schautafeln rekonstruiert.
Das war eine sehr illustre Persönlichkeit, der Pavlo Viskerbitz, genannt Paolo. Da hat immer eine seltsame Kopfbedeckung aufgehabt. Manchmal hat er auch eine halbe Melone sich auf den Kopf gesetzt.
Ein wenig klingen sie fast wie Lehrer, die sich an ihre ehemaligen Schüler erinnern. Es gibt die lauten, raumgreifenden Schüler, zu denen jeder eine Anekdote kennt. Und die stillen, von denen nur wenig in Erinnerung bleibt. Aber natürlich ist diese Analogie mehr als schief.
Ich sehe jetzt hier auf den Abbildungen auch die Frau Swielands. Die war aber viel stiller, oder?
Ja, die war total still. Das ist ja auch von Anfang an beschrieben, dass sie also gar nichts mitgemacht hat, sich auch gewehrt hat, aber eben nicht verbal, sondern eher nonverbal und durch ihr Verhalten. Aber später war sie auch total zurückgezogen, hat sich fast nicht geäußert. Das Überraschende für uns war ja, wie sie die Schwester wieder getroffen hat. Wir waren skeptisch wegen dieser Begegnung, was denn, ob sie ihre Schwester erkennt oder nicht.
Das Treffen mit der Schwester. Wenn Mario Damolins Film ein Hollywood-Film wäre, dann wäre das der Moment der Sentimentalität. Der Moment, in dem die Geigen einsetzen. Aber Verschollen in der Psychiatrie ist ein Recherchefilm, der das Treffen zwischen Veronika Swielands und ihrer Schwester Bronislava einfach als das zeigt, was es war. Als das Zusammentreffen zwischen einer wachen alten Dame und einer, deren Hände zittern, die nicht laufen und nicht sprechen kann. Und trotzdem, die Hände von Veronika Swielands zittern zwar weiter, als sie Bronislava trifft, aber in ihren Augen verändert sich etwas. Sie erkennt ihre Schwester wieder.
Sie hat auf jeden Fall eine Regung gezeigt und hat zum Erkennen gegeben, dass sie ihre Schwester wiedererkennt. Sie hat also Tränen gekriegt.
Nach außen sichtbar war keine Veränderung festzustellen. Es war die Begegnung, das hat sich sehr bewegt, aber es war nicht so nachhaltig, dass man hätte, dass das eine Veränderung im späteren Verlauf gezeigt hätte. Die Begegnung nach 60 Jahren, im hohen Lebensalter, in einem allgemein geschwächten körperlichen Zustand. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Begegnung 20 Jahre früher hätte stattfinden können, dass dann ein reger Austausch vielleicht wieder möglich gewesen wäre.
Dann wäre es vielleicht möglich gewesen, dass sie nochmal spricht, dass sie aus ihrem Mutismus aufwacht, dass sie plötzlich erkennt, sie hat eine soziale Umgebung, sie hat eine Schwester.
Waren Sie bei der Bestattung dabei?
Ja, es war auch die Schwester dabei bei dieser Bestattung, die extra nochmal angereist kam. Und es war auch da ein recht bewegender Moment, dass hier die Frau Swielands doch jetzt ihre letzte Ruhestätte gefunden hat.
Das muss man auch ganz klar so konstatieren, dass die Psychiatrie für Leute zur Heimat werden kann. So schlimm das auch klingen mag, aber das ist so.
Ein Leben in der Psychiatrie. Daniel Stender über Veronika Swielands. Die 100 hier. Deutschland fast angekommen, heißt unsere Sendung heute. Für einen Soldaten, der in einem fremden Land weit, weit weg seine Arbeit macht, sein Leben riskiert, wird Heimat etwas Besonderes. Denn er robbt für seine Heimat durch den afghanischen Wüstensand. Er fährt für seine Heimat Patrouillen und muss bei jedem Auto, das näher kommt, damit rechnen, dass das vielleicht in die Luft fliegt. Viele Soldaten fühlen sich alleingelassen von ihrer Heimat, ihrem Land. Nicht nur, wenn sie im Einsatz sind. Vor allem, wenn sie wiederkommen und schwer traumatisiert sind. Dörte Fiedler hat einen deutschen Veteran getroffen, Martin Jäger. Er war in Afghanistan und dieser Einsatz hat sein Leben verändert.
Oh Gott! Aus! Das Gewehr! Über! Gewehr! Ab! Anordnungen der Rekruten! Vortritt!
Ich kenne kaum Soldaten in meiner Generation.
Gelöbnisaufstellung zum feierlichen Gelöbnis! Stich!
Oder jemanden, der gedient hat.
Das Gewehr! Über! Achtung! Resetiert das! Wer!
Als ich in meinem Umfeld rumfrage, wer Freunde oder Bekannte hat, die noch zum Bund gegangen sind.
Zur Truppenfahne! Augen! Rechts!
Und sich nicht für den Zivildienst entschieden haben,
Soldatinnen und Soldaten,
stoße ich auf allgemeines Schulterzucken und Kopfschütteln.
Sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe!
Ich gelobe!
Der Bundesrepublik Deutschland!
Der Bundesrepublik Deutschland!
Treu zu dienen!
Treu zu dienen!
Und das Recht!
Und das Recht!
Und die Freiheit des deutschen Volkes!
Und die Freiheit des deutschen Volkes!
Tapfer zu verteidigen!
Tapfer zu verteidigen!
Auf Gott! Aus!
Ich bin mit Leib und Seele Soldat gewesen. Man sagt es ja so, der Soldat Jäger ist mit Leib und Seele Soldat.
Das ist Martin Jäger. Er war sehr lange Soldat. Fast 20 Jahre hat er bei der Bundeswehr gedient. Mit Unterbrechungen, in denen er als Reservist parat stand.
Das ist natürlich auch für den Soldat selber so ein schmerzhafter Prozess. Man hat ja den Eid auf die Fahne gegeben, also auf die Bundesrepublik Deutschland. Und wird letztendlich aber so schlecht behandelt von denen. Ganz, ganz miserabel.
Er ist eigentlich der erste Soldat, mit dem ich mich länger unterhalten habe. Das erste Mal 2012 im März. Da saßen wir im Auto für ein sehr kurzfristiges Interview. In seine Wohnung wollte Jäger damals lieber niemanden Fremdes lassen. Jäger rauchte und erzählte von seinem Afghanistan-Einsatz. Fragmentarisch, ohne klare Chronologie. Ich habe zugehört und nicht so viel gesagt damals.
Gelöbnisaufstellung!
Nach 3 Stunden Gespräch fuhr ich mit der S-Bahn zurück nach Hause, mit ziemlich brummendem Schädel und einem sehr unüberschaubaren Fragenknäuel im Kopf. Martin Jäger ist nicht nur der erste Soldat, den ich erlebt habe, er ist auch der erste Veteran, den ich getroffen habe. Mit dem Begriff Veteran konnte ich noch weniger anfangen als mit dem Begriff Soldat. Mein erstes Bild dazu war der verwundete Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg. Ähnlich wie auf einem expressionistischen Gemälde. Ein Mann mit gräulicher Gesichtsfarbe, unklaren Alters, abgehärmt, eingefallen, sein Holzbein nachziehend, ein einsamer Invalide. Ein augenfälliger Kriegsverlierer. Das Gespräch vor 2 Jahren hat mich nie so ganz losgelassen. Ich frage mich immer noch, was es heißt, heute Soldat zu sein. Was bedeuten die neuen Kriege für die Menschen, die sie ausfechten? Und wie sieht sie aus, die deutsche Soldatenbiografie im 21. Jahrhundert? Als ich Martin Jäger dieses Frühjahr wieder treffen will, ist das Erste, was er mir noch am Telefon erzählt, dass er jetzt endlich raus sei aus dem Verein der Bundeswehr.
Also ich kann mich halt nur erinnern, dass wir damals haben wir das ganze Interview ja im Auto gemacht.
Ja, das ist ja jetzt brauchen wir ja nicht mehr im Auto machen.
Damals, vor 2 Jahren, war er gerade in die Invalidensiedlung gezogen. Eine Siedlung am Rande der Stadt, Klinkerbauten im Stil der 30er Jahre, im Oval angeordnet wie in einer Kaserne. Unter preußischem Regime, eigens für ausgediente, kriegsinvalide Soldaten konzipiert und ursprünglich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in militärischer Tradition einem Kommandanten unterstellt.
Da war ja nichts in der Wohnung, da war ja nur eine Kiste und Papiere, mehr war ja nicht. Und das ist dann schon unangenehm, wa? Nicht meine Küche. Gar nichts davon gehabt.
Das ist jetzt schon anders.
Das ist jetzt vieles anders geworden, ja, ja. Ja, wir gucken mal. Wir können ja mal in die Siedlung reinfahren.
Jäger hat hier nochmal neu angefangen. Die Siedlung war ein Zufluchtsort für ihn. Sie bot vieles, was er dringend benötigte. Vor allem Ruhe und Übersichtlichkeit. Und 2012 auch noch die helfende Nähe eines Kameraden.
Und kann mich dran erinnern, die erste Nacht auf einem kalten Küchenfußboden schlafen, ohne Bett. Die Heizung war gerade so warm, so lauwarm. Nichts gehabt, wirklich nur in die Tasche mit Socken, Schlüppern, T-Shirts. Und völlig bei Null angefangen, nicht mal eine Küche. Ich hatte dann eine Herdplatte bekommen von dem Christian, wo man eben für das Essen warm machen konnte, aber ich war da sowieso gewohnt. Und hier Dose Ravioli kalt, wa? Oder Erbsensuppe, einfach mit einem Löffel. Das hat mir nichts ausgemacht.
Mittlerweile ist er der einzige Veteran, der hier wohnt. Von seinem Balkon aus kann man die Spechte klopfen hören. Die Wege sind sauber, der Rasen zwischen den Häusern gemäht. Die Bäume rauschen leise im Wind und entfernt ist ab und zu die S-Bahn zu hören. Einziger Hinweis auf die nahegelegene Großstadt im Rücken. Wir laufen durch die Siedlung. Er, rauchend, Jeans und Kapuzenpulli, kurze Haare, gepflegter Dreitagebart. Ein normaler Spaziergänger eben. Was er erlebt hat, sieht man ihm nicht an. Hätte man ihn vor dem Sommer 2003 kennengelernt, würde man vielleicht einen Unterschied bemerken. Im Leben der meisten Menschen gibt es Momente, wo sich etwas von großer Bedeutung ereignet. Erlebnisse, die mit dem Datum des Tages für immer verschmelzen. Im besten Fall sind es schöne Ereignisse. In Jägers Fall ist es seine zweite Geburtsstunde. Das Überleben eines Selbstmordattentates.
Die drei deutschen Soldaten, die heute früh in Kabul getötet wurden, sind durch einen Bombenanschlag ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam. Der genaue Ablauf des Attentats in der afghanischen Hauptstadt ist nach seinen Angaben aber noch nicht vollständig geklärt.
Tatsächlich waren es dann 4 Tote und 29 zum Teil sehr schwer verletzte Soldaten. 2002 hatte ihn die Bundeswehr für den Einsatz angefragt. Da arbeitete er als Busfahrer bei den Kieler Verkehrsbetrieben. Er hatte mit seiner damaligen Frau ein Haus gekauft, zahlte den Kredit ab, spielte mit seinem Sohn, lud Freunde zu Grillabenden ein, ging zur Arbeit. Ein gutes Leben. Er war schon öfter für die Truppe als Fahrer angefragt worden. Die erneute Anfrage kam gelegen. Das zusätzliche Geld konnte die Familie gut gebrauchen.
Die Bundeswehr fragte mich dann, ob ich nicht Interesse hätte. Die suchen für Kabul einen Busfahrer, der Stadtrundfahrten macht, der die Stabsoffiziere aus dem BMVG die Gegend zeigt und den ganzen Kontingenzwechsel von den ganzen Bündnispartnern abwickelt. Das habe ich ja gemacht, 6 Monate lang, bis es dann geknallt hat.
Bis Jäger zum Überlebenden des ersten großen Anschlages auf die Bundeswehr wird, hat er bereits eine längere Militärkarriere hinter sich, inklusive Auslandseinsatz. 1995 tritt er seinen Wehrdienst an. Er fühlt sich wohl in der Truppe, kann sich gut integrieren, wird gefördert.
Dass ich mich dafür entschieden habe, ist einfach, dass ich gesehen habe, dass in mir eigentlich noch viel mehr Potenzial steckt. Das fängt ja an mit Führen. Ja? Sie sind jetzt, kriegen 5 Leute und sollen die führen. Und da habe ich so ganz kleine Lichtblitze gesehen und habe gesagt, ey, das kann nicht gut. Und dann kommt irgendwann der Vorgesetzte und sagt, willst du nicht Zeitsoldat werden? Du hast ja echte Zeug dazu. Komm mal hier in die Truppe. Du gehörst hierhin und nicht nach draußen.
Im Anschluss an die 11 Monate legt er sein Gelöbnis als Zeitsoldat ab. Dann, 1999 und 2001, geht er für die Bundeswehr in den Kosovo.
Wir haben ja dafür Recht und Ordnung gesorgt. Wir haben ja viel dafür tun können, dass es da nicht zu weiteren Übergriffen kommt. Wenn Sie alle Soldaten fragen, die 1999 im Kosovo sagen, dann sagen die, wow, das war das Beste, was wir bis jetzt hatten. Alle, die ich kenne, sagen das. Es gibt keinen, der negativ irgendwas sagt gegen diesen Einsatz.
Als ich nachfrage, was das denn heißt, das Beste, erzählt er von Rückhalt in der Politik und dass er mit seiner Arbeit etwas bewirken konnte.
Das war eine ganz tolle Aufgabe, die hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Dann kommt Afghanistan. Und trotz seiner Erfahrung und einer 2-wöchigen Vorausbildung trifft es ihn unvorbereitet.
Man bekommt ja erstmal diesen Kulturschock. Ja, das ist ja was ganz anderes. Das ist 1800 Meter hoch, die Luft ist doch ein bisschen dünner. Die Hitze ist eine andere. Sie sehen Kinder barfuß rumrennen im Schnee. Und das ist schon alles ganz anders. Es riecht anders, es schmeckt anders. Ja, sie haben viel Durchfall. Ja, und dann haben sie eben diese Masse an Leuten. Ja, das ist eine völlig neue Erfahrung. Ja, die rennen ja anders rum. Die sind halb zivil, halb militärisch gekleidet, paramilitärisch. Und da müssen sie erst mal erkennen, ist das ein Taliban oder nicht? Das weiß man ja gar nicht. Das muss man erst mal lernen.
Über 10.000 Kilometer hat Jäger in seinen 6 Monaten in Afghanistan zurückgelegt. Hunderte Militärs hat er von A nach B gefahren. Unfallfrei, unter schwierigsten Bedingungen und Straßenverhältnissen, wie er immer wieder stolz betont.
Die Belastung fing eigentlich erst dann in diesem Einsatz mit an, wenn man merkt, dass man beschossen wird mit Raketen, diese Katyusha-Raketen, ja? Gezielte Angriffe auf dieses Camp. Und dann denkt man schon so nach und sagt so, fuck, jetzt kann es eng werden. Und das ist eben dieses Gefühl, was sie dann ständig haben. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wann kommt der nächste Raketenangriff? Wann ist die nächste Schießerei? Wo ist die nächste Sprengfalle?
Jäger ist Teil der ISAF, der Internationalen Sicherungsunterstützungstruppe. Das UN-Mandat für die ISAF in Afghanistan lautet grob gesagt Stabilisierung und Wiederaufbau. 2003 redet noch niemand offiziell von kriegsähnlichen Zuständen und Kampfhandlungen der Bundeswehr sind nicht absehbar. Vor dem Juni 2003 hat er bereits 4 Raketenangriffe hinter sich. Es fällt mir schwer, mir das vorzustellen, Raketenangriff. Totaler Kontrollverlust. Man weiß nicht, wer einen von wo beschießt und man kann nichts dagegen tun. Ich stelle mir vor, dass man sich sehr persönlich angegriffen fühlt, als Mensch, nicht als Soldat einer feindlichen Truppe. Ich weiß nicht, ob es dann hilft, sich klarzumachen, dass der Angriff der ISAF und nicht einem selbst gilt. Ich möchte wissen, wie so ein Angriff klingt und suche auf YouTube und LiveLeak nach Videos zu Raketenangriffen und Kampfhandlungen in Afghanistan. Es gibt massenweise, also wirklich hunderte verwackelte Amateurfilme aus Afghanistan. Meistens von den Soldaten selbst eingestellt. Von beiden Seiten.
Oh shit, that's a little bit closer.
Eigentlich kann keiner mit Internetanschluss über diesen Krieg sagen, er sei nicht genügend informiert.
Oh goddamn.
Man findet alles. Helmkameras der amerikanischen Soldaten nehmen den Zuschauer direkt ins Geschehen mit hinein. Und obwohl ich beim Anschauen an meinem sicheren Schreibtisch in Berlin sitze, beginne ich total zu schwitzen.
Afghanistan hat dann diese andere Qualität. Ja, diese, weil sie ständig in Angst leben, unter Lebensgefahr. Sie essen unter Lebensgefahr, sie gehen auf Toilette unter Lebensgefahr, weil sie ja nie wissen, wo ist der nächste Attentäter.
Der 7.6.2003 beginnt im Camp Warehouse für viele Soldaten vermutlich als relativ normaler Tag. Ein Samstagmorgen wie viele andere davor. Etwa 30 der dort stationierten Soldaten haben ihren Einsatz beendet und sollen sich auf den Weg zum Flughafen machen. Nach Hause, nach Deutschland. Nur ca. 12 Kilometer ist der Kabul International Airport entfernt. Keine besonders lange Strecke. Sie führt größtenteils über die Route Jalalabad. Jäger entscheidet, dass sie 2 Busse benötigen. Einen für die Heimkehrer und einen für ihr Gepäck. Er fährt den Gepäckbus. Der Konvoi besteht aus eben diesen beiden Bussen, einem Begleitfahrzeug und einem holländischen LKW für Neuankömmlinge. Nach 3 Kilometern taucht ein Taxi auf. Hartnäckig versucht es zu überholen. Auf der Höhe des mit den Heimfliegern besetzten Busses geht die Sprengstoffladung im Taxi hoch.
Ich habe bloß gemerkt, wie der Hintern von dem Bus hoch ist und dann stand ich mit einmal. Also da fehlen so ein paar Erinnerungen, da habe ich immer noch Erinnerungslücken. Geht nicht mehr alle zusammen.
Ungefähr 140 Kilogramm Sprengstoff explodieren. Martin Jäger ist gute 9 Meter entfernt vom Explosionsradius. 9 Meter, die ihm das Leben retten.
Bin denn so einigermaßen zu mir gekommen, hatte ein tierisches Pfeifen auf beiden Ohren eigentlich und musste erst mal gucken. Jetzt dürfen Sie nicht vergessen, da ist ja eine riesengroße Staubwolke, die da nach dieser Explosion ist. Sie sehen erstmal gar nichts, aber Sie hören es und ich habe es ja auch damals gehört. Ja, ich habe bloß noch diese Schreie, die hat man auch 10 Jahre später noch im Kopf, wie Soldaten, wie Kameraden um ihr Leben kämpfen. Wie die wirklich um ihr Leben kämpfen. Die haben geschrien wie kleine Kinder aus dem Kindergarten. Ist unvorstellbar. Und es sind ja Männer.
Eine gute halbe Stunde bleiben die Überlebenden auf der Straße allein. Die Kommandantur hat das Feldlager gesperrt. Niemand darf aus dem Camp raus. Normaler Vorgang, sagt Jäger. Man muss sich ja erst mal einen Überblick verschaffen und darf nicht noch mehr Menschenleben riskieren. Trotzdem fühlt er sich alleingelassen.
Ja, dann bin ich zum Bus hin. Hab gesehen, da läuft der Diesel aus und das brannte und qualmte alles. Und dann habe ich erstmal dieses Dilemma eigentlich gesehen, da hingen Arme raus aus dem Bus, da spritzte Blut überall und ich dachte so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Das sind ja auch die eigenen Leute gewesen, ja, die man da sieht. Ja, wenn sie dann immer wieder diese sehen, diese Wüstentarn, was rot getränkt ist mit Blut, das will man nicht zweimal sehen. Aber das hat man ständig vor den Augen.
Mit einigen anderen, die nicht so geschockt oder verletzt sind, leistet Jäger erste Hilfe, so gut es eben geht. Zu Beginn haben sie kein Material, kein Verbandszeug, keine Handschuhe, keinen Überblick. Er funktioniert in dieser Situation, intuitiv, wie er sagt. Alles, was er als Soldat für solche Situationen einmal gelernt hat, kann er abspulen. Es war ja noch alles gut, sagt er. Ich habe ja gesehen, ich habe überlebt.
Das gab dann 2 Tage danach das erste Gespräch mit einem Truppenpsychologen, einem Zivilisten, der aber mit Dienstgrad dort vor Ort ist dann. Und der fragte mich dann eben komische Sachen. Ich sage, ich habe nichts mehr, jetzt gut. Soll ich jetzt hier sprechen oder was? Brauch keinen Psychologen. Alles noch nicht gesehen.
Ein paar Tage später wird Martin Jäger nach Hause geschickt. Und ein bisschen wie als Auftakt zu dem, was er in den darauffolgenden Jahren erleben wird, vergisst ihn die Bundeswehr vom Flughafen Köln-Wahn abzuholen. Stunden sitzt er dort. Sie haben damals einfach verpasst, einen Fahrer von der Kaserne loszuschicken. Kommt öfter vor, sagt Jäger.
Der Anschlag war schlimm, der 7.6.2003, der war wirklich schlimm. Alles, was danach gekommen ist, war viel, viel schlimmer. Ist ja ein Extremerlebnis, dieser 7.6. Die noch extreme Erfahrung ist die, wie die Bundeswehr sich danach verhalten hat nach dem Anschlag. Man kann es nicht wegsagen, es war das erste Mal, dass gegen die Bundeswehr ein Anschlag verübt wurde. Und natürlich ist das auch für die Leute, die da oben sitzen in der Teppichetage, hier im BMVG oder auch da drunter, die wissen ja nicht, was sie machen sollen, die waren völlig hilflos. Und die bleibt dann an einem hängen. Und ich habe diesen Rucksack jetzt über 10 Jahre auf jetzt, seit dem Anschlag. Über 10 Jahre.
In Kiel angekommen, versucht er, sein altes Leben wieder aufzunehmen, weiterzumachen, durchzuziehen.
Ja, ich bin zu Hause angekommen und die ersten 4 bis 6 Wochen war eigentlich alles schön. Bis ich dann merkte, irgendwas stimmt einfach nicht. Die fing erstmal an mit dem normalen Arbeitgeber. Die Stadt Kiel sagte gleich, sie arbeiten hier nicht mehr. Nicht mit der Erkrankung. Und dann sagte ich immer so, ich hab nichts, ich bin gesund. Ja, nee.
Die Spirale beginnt. Der Personenführerschein wird ihm entzogen. Den Job als Busfahrer ist er los. Die Amtsärztin, die darüber entscheiden muss, ist weitsichtiger, was die Folgen des Anschlages betrifft, als er selbst. Nach einigem Hin und Her übernimmt ihn Anfang 2004 die Bundeswehr wieder. Er wird erneut Zeitsoldat, arbeitet als Sicherungsunteroffizier bei der Marine. Seine Frau ist schwanger mit ihrem 2. gemeinsamen Kind. Er hat überlebt und vorerst ist auch der Familienunterhalt gesichert. Den Begriff PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, hört er immer wieder mal. Angesprochen fühlt er sich nicht wirklich. Er stürzt sich in den Dienst. Gesellige Grillabende und Ausflüge mit Sohn und Frau gehören der Vergangenheit an.
Zu dem Zeitpunkt habe ich im Keller gelebt, weil ich diese Familiäre nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte die Haut nicht mehr ertragen, ich konnte nicht mehr riechen, konnte kein Fleisch mehr essen und habe nur noch getrunken. Und bin morgens zum Dienst und abends wieder zurück.
Ende 2004 reicht seine Frau die Scheidung ein und zieht mit dem Sohn und der neugeborenen Tochter aus dem gemeinsamen Haus aus.
Die hat sich eine Wohnung genommen und hat mich dann da stehen und sitzen lassen. Und ich wusste überhaupt nicht, warum. War alles kaputt, tot, wie man sagt. Also ich habe diese Gefühlswelt nicht mehr verstanden. Die Gefühlswelt bei mir ist komplett zerstört gewesen in dem Moment. Man hat zwar mal gesagt, ja, du hast eine Meise, du hast ein PTBS. Ich sagte, habe ich nicht, ich bin normal, das ist alles gut. Kann arbeiten, kann trinken, kann Auto fahren, kann marschieren, kann schießen. Kann alles.
Zu akzeptieren, dass er nicht mehr alles kann, war ein langer Prozess. Das, was er erlebt hatte, gehörte für ihn eben dennoch zum Soldatensein dazu. Und Soldat war er ja, mit Leib und Seele. Also musste er doch auch damit fertig werden. Er kämpfte gegen die Folgen seines Traumas, um sein Selbstbild als Soldat und gegen die Bundeswehrbürokratie. Alle Soldaten, denen im Dienst etwas passiert, müssen einen Wehrdienstbeschädigungsantrag, kurz WDB, stellen. Wird ein sogenannter qualifizierter Dienstunfall bestätigt, bekommt der Soldat, vor allem nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, Versorgungsleistungen. Martin Jäger denkt, sein Fall ist zweifelsfrei und eindeutig. Aber es dauert ganze 10 Jahre, bis sein WDB-Verfahren endgültig abgeschlossen und bestätigt ist. Den Weg durch diesen Bürokratiedschungel und das Scheitern des sozialen Systems Bundeswehr empfindet er beinahe genauso schlimm wie den Zerfall seiner Familie. Über Jahre ertrinkt er quasi in Gutachten und Gegengutachten. Immer wieder wird ihm bescheinigt, sein Trauma stehe gar nicht in Verbindung mit seinem Afghanistan-Einsatz, sondern läge in der Kindheit. Und dafür sei die Bundeswehr nicht verantwortlich. Dabei gibt es bereits 2005 eine klare Diagnose auf PTBS.
Ich habe das über Jahre hinweg, diese Erfahrung gemacht und irgendwann können sie das nicht mehr ertragen.
Irgendwann kommt der Zusammenbruch.
Ja, ich habe mir probiert, das Leben zu nehmen. Nicht nur einmal.
In der Kaserne sagt man ihm schon länger, er soll doch lieber zu Hause bleiben und schreibt ihn krank. Dennoch bestellt man ihn immer mal zu Arbeitsproben, wo er dann tagelang Akten schreddern muss oder im Blaumann die Kaserne fegen soll.
Und da fragt man sich dann eigentlich, ja, warum machen die denn das jetzt? Ich habe doch nichts verbrochen. Eigentlich bin ich ja bloß das arme kleine Opfer, ja, diese dumme Soldatenlamm, was eigentlich nur krank ist und was Hilfe braucht. Und da ist auch heute noch in der Truppe so, dass es da massiv Schwierigkeiten gibt, mit sowas umzugehen.
2010 zieht Jäger auf die Straße, lebt im Wald oder am Strand. Bloß nichts mehr denken müssen, niemanden treffen. Er trinkt, betäubt sich und hofft, dass der Tag vorbeigeht. Irgendwann vermisst ihn doch mal jemand in der Kaserne. Er wird in die Militärpsychiatrie gebracht. Dort bleibt er ein Dreivierteljahr. Dann holt ihn ein Kamerad nach Berlin, in die Invalidensiedlung. 2013 im Juni bittet er um Entlassung aus der Bundeswehr. Heute ist Martin Jäger 43 und wieder Zivilist. Vieles sei anders geworden jetzt. Entscheidend ist, dass er eine neue Freundin hat, die mit ihm lebt und an seiner Seite steht. Und er hat wieder Kontakt zu seinen Kindern. Durchschlafen kann er immer noch nicht. An S-Bahn oder Bus fahren ist gar nicht zu denken. Und wenn er mal ins Restaurant geht, muss er zwanghaft alle Notausgänge und Deckungsmöglichkeiten checken.
Und das ist leider, bringt das Militär noch mit sich. Man denkt immer noch, man ist in Kabul. Seit 10 Jahren immer noch im Einsatz. Ich habe diesen Einsatz nicht abgeschlossen. Jeden anderen Einsatz habe ich zu 100% erfüllt, mit Lob und Anerkennung. Diesen Einsatz wiederum nicht. Also bin ich noch da geblieben. Ein Teil ist immer noch in Afghanistan und der andere Teil ist hier.
So versucht er als Zivilist, aber doch irgendwie soldatisch weiterzumachen. Durchhalten. Augen geradeaus. Beim Gehen bemerke ich eines seiner Tattoos. Er hat sich das V für Veteran tätowieren lassen. Als ich ihn danach frage, sagt er, er habe das nach amerikanischem Vorbild gemacht. Er sei der Erste, der das hier getan hätte. Und man müsse ja irgendwo rauf stolz sein.
Dörte Fiedler über die Geschichte von Martin Jäger. D-Radio Wissen, die 100 am Tag der deutschen Einheit. Und Lena ist noch im Studio, Redakteurin der Sendung. Wir haben ja vorhin nochmal den O-Ton gehört, die Hymne, die am 3. Oktober 1990 gesungen wurde, wo die ganzen Politiker und wichtigen Leute da standen und gefeiert wurde. Ein sehr bewegender Moment. Und wir haben ja schon gesagt, dass das für uns das erste Mal war, dass diese Hymne irgendwie ein bisschen was anders war und nicht unbedingt negativ, weil wir in Elternhäusern aufgewachsen sind, die da so ein bisschen Probleme hatten mit Nationen oder haben auch. Nur hat sich das mit der Hymne ja über die Jahre total verändert, oder?
Es hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube, was geblieben ist, ist schon sowas wie ein, sagen wir mal, auch stolz darauf, dass es so schwierig ist. Also, dass man sich so ein bisschen daran abarbeitet, finde ich irgendwie nach wie vor total gut. Aber es ist ein bisschen leichter geworden und bei mir ist schon einer der wesentlichen Momente, muss ich zugeben, wie so häufig im Leben, der Zugang zu vielen Dingen, die kompliziert, komplex und schwierig sind.
Ich weiß, was kommt.
Der Fußball.
Ole, ole. Ja.
Also, weißt du, früher hätte ich mir nie vorstellen können, auch 1990 nicht, da war ich ein bisschen älter als du, 15, nie vorstellen können, dass man irgendwie auch mit diesen Farben, mit Schwarz-Rot-Gold umgeht.
Ah.
Und es ist schon anders geworden.
Hattest du die Farben auf dem Arm oder so bei der
2006? Nee, aber jetzt tatsächlich einmal, weil irgendwie Schminke im Haushalt vorhanden war. Aber ich hatte so eine Blume. Das war natürlich dann auch so eine Annäherung, halt nicht irgendwie diese, auch nicht mit dem Seeadler und nicht mit dem Wappen, sondern dann irgendwie einen hawaiianischen Blumenkranz in Schwarz-Rot-Gold in einer verspielteren Variante und in irgendwie einer freundlichen Variante. Und ich fand 2006 war wirklich besonders, dass die habe ich hier in Köln und in Dortmund mitbekommen, die Weltmeisterschaft, weil das auch so, wir so viel gutes Feedback bekommen haben von schwedischen und englischen Fußballfans zum Beispiel, mit denen wir zusammen da gefeiert haben. Und man so schon irgendwie immer so eine besondere Sensibilität dafür hat, wie andere auf Deutschland gucken. Und das hat das irgendwie verändert, weil das ein schönes Ereignis war. Also ich fand jetzt auch nicht alles toll, ich fand auch irgendwie die FIFA problematisch, darum geht es nicht, sondern naja, es geht darum, klar, dass man irgendwie das nicht schlimm fand, wenn jemand oder den nicht verdächtig findet, wenn er diese Farben trägt zum Beispiel.
Ja, das hat sich total verändert und das ist ja vor allen Dingen auch, das merkt man bei den nachwachsenden Generationen, also in Schulen, in Kindergärten und so, da ist das überhaupt kein Problem mehr, selbst in alternativen Kindergärten sozusagen, wenn dann die Kids im Trikot auflaufen oder da hängt dann auch mal die Fahne an der Wand und so. Das hat sich echt geändert.
Wäre ja auch bescheuert, wenn es anders wäre.
Du hast was mitgebracht,
ja,
ne?
Ja, ich... Ich habe eine Tochter, die ist fast 3 Jahre alt und die hat auch bei der Weltmeisterschaft einige Spiele mitbekommen. Und die glaubt eigentlich, dass das National, also die Nationalhymne hat was mit Fußball zu tun. Und wir müssen jetzt abends die singen zum Einschlafen. Und sie singt sie auch.
Einigkeit und Frech und Freude für das deutsche Vaterland.
Oh, hat sie frech gesungen?
Also mittlerweile ist sie so ein bisschen fortgeschritten, aber am Anfang fand ich es auch so bezaubernd, Einigkeit und Frech und Freiheit. Und dieser Moment, als dann meine Tochter letztens im Auto, als wir mit meinen Eltern, die eben durch ihre auch, die sind vor dem Krieg geboren, haben wirklich schwierige Familien, durch diese ganze Geschichte, das kennt man ja alles mit so schwierigen deutschen Identitäten, wie meine Mutter dann einen hysterischen Lachanfall gekriegt hat, als sie ihre kleine junge Enkelin dieses Lied hat singen hören und auch gemerkt hat, das ist schon okay. Ich meine, wir sind, also in dem Fall, wir sind ja auch, also ist, wir sind halt deutsch.
Deutschland, fast angekommen, unser Thema heute in der 100. Urlaub in Deutschland, das eigene Land entdecken, das ist eine schöne Sache. Und kurbelt dazu noch die heimische Wirtschaft an, wenn wir die Kohle im Land lassen. Auch unsere Autorin Nina Kavallun hat mit ihrer Familie in der Kindheit oft Urlaub in Deutschland gemacht. Allerdings im anderen Deutschland, in der DDR. Und zwar jedes Jahr, die ersten 11 Jahre ihres Lebens. Vom Ruhrgebiet rüber in den Osten.
Manchmal taucht bei meiner Oma noch eine Postkarte aus der Zeit auf. Verblichene Fotografien auf dünnem Papier. Der Scharmützelsee in Brandenburg, das Zittauer Gebirge tief im Südosten der DDR, das Erzgebirge und Rügen. Unterschrieben von der ganzen Familie. Papa, Mama, mein Bruder und ich. Wir reisten nicht in die DDR, weil wir dort Verwandte hatten, so wie vielleicht der ein oder andere sonst, hier im Westen. Nein, unsere Urlaube in der DDR hatten einen anderen Grund. Mein Vater war seit den 70er Jahren DKP-nahe Jugendfunktionär und später dann, bis 1989, Führungskraft beim Parteivorstand der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, die engste Beziehung zur SED in der DDR pflegte. Ich wusste, dass mein Vater für die Partei arbeitete, aber mir erschien das normal, auch die Urlaube in der DDR.
Naja, also wir waren dann schon bemüht, das Ganze möglichst so zu gestalten, dass ihr das auch, also dein Bruder und du, das auch so erlebt habt, als sei es eben das Normalste von der Welt, in diesem Umfeld eben auch zu leben.
Mein Vater. Ich erinnere mich nicht daran, dass er mit uns viel über die Partei oder das System geredet hat. Aber mein Vater erinnert sich.
Und immer das auch mit sanften Botschaften zu verbinden, dass das doch eigentlich die bessere Gesellschaftsordnung sei und dass das, was da manchmal an Defiziten da war, dass es eben keine klassische Cola gab, sondern Fassbrause oder andere Errungenschaften des Sozialismus, was Getränke und Speisen anbelangt, was Bekleidung anbelangt, dass das eben durchaus etwas Normales ist und eigentlich auch was Erstrebenswertes ist, weil es sich in einer Gesellschaft abspielte, die wir damals für die bessere Gesellschaft gehalten haben.
Und in dieser vermeintlich besseren Gesellschaft konnten wir uns auch tatsächlich ziemlich frei bewegen. Mehr noch, wir genossen durch die politische Stellung meines Vaters Annehmlichkeiten, von denen der durchschnittliche DDR-Bürger nur träumen konnte. Allein die Ferienunterkünfte, in denen wir kostenlos und mit Vollpension untergebracht waren, waren für DDR-Verhältnisse überaus nobel. Schwimmhalle, Sauna, Schiff mit eigenem Bootsanleger, all das gehörte für uns dort zur Normalausstattung. Finanziert wurden alle unsere Urlaube durch das Zentralkomitee der SED. Und manchmal kamen auch Männer in schlecht sitzenden Kunstfaseranzügen zu unserem Urlaubsort und unterhielten sich mit meinem Vater.
Dann rückten irgendwelche höheren Funktionäre an und man zog sich dann zum Gespräch zurück. Und zum Beispiel am Scharmützelsee in der DDR erinnere ich mich, dass irgendwann höhere Funktionäre der SED anreisten. Und da war es dann schon mal so, dass Limousinen vorfuhren und man sich dann mal zum Gespräch zurückzog, dass das dann, ja, schon zumindest etwas ungewöhnlicher war. Also es war eben häufig so, dass im Urlaub dann auch immer wieder Programme angeboten wurden, die dann in die Richtung gingen, man besucht mal das ehemalige KZ Sachsenhausen oder man besucht in der Nähe von Berlin die Schlachtfelder des endenden Zweiten Weltkrieges an den Seelower Höhen. Gab es da eine große Gedenkanlage, wo ihr dann im Schatten von Stalinorgeln und dort zur Schau gestellten Panzern dann unterwegs wart und euch wahrscheinlich auch ein bisschen Fremdeln vorkam. Also solche Dinge gab es schon, aber es war ja nicht, fand nicht wirklich eine Indoktrination statt.
Aber man hatte schon für diese Urlaube tatsächlich so ein Regelwerk als Vorgabe. Ja. Oder war das unausgesprochen oder unverschriftet?
Naja, also man kriegt ja natürlich keinen Verhaltensbogen in die Hand gedrückt, aber es war schon so, dass einem die dienstlichen Begleiter der SED oder auch der FDJ dann klar signalisierten, dass ihnen eigentlich nicht erlaubt ist, über den normalen Betreuungsrahmen hinaus jetzt private Kontakte zu unterhalten. Denn die sorgten schon für einen relativ nüchternen Umgang miteinander, wobei das dann andererseits wieder so war, wenn man dann mit den Leuten selber in den diesen Heimen zusammen Urlaub machte. Und dann war das schon eine sehr lockere Atmosphäre. Da fielen dann auch schnell alle Höhlen. Man tauschte sich aus über Kindererziehung. Man tauschte sich aus über Alltag im Westen, Alltag in der DDR. Solche Themen waren schon da. Und man ging dann wahrscheinlich in sehr vielen Gesprächen doch weit über das hinaus, was so eigentlich die Standardvorgabe für diese Funktionäre war. Und man kann natürlich auch im Nachhinein bei manch einem von denen jetzt auch nicht ausschließen, dass dann anschließend auch Berichte geschrieben wurden.
Die ersten Risse in der politischen Überzeugung meines Vaters tauchten schon lange vor 89 auf. Aber wir sind weiter im Sommer in die DDR gefahren. Die Urlaube verschwimmen in meiner Erinnerung vielleicht auch, weil die Anfahrt immer gleich war. Es ging los mit einem Leihwagen der Partei. Aber die DKP hatte keine Westautos, sondern in der Regel Ladas. Klapprige russische Fahrzeuge, in denen im Sommer schon mal die Lüftung ausfiel und die dann, statt zu kühlen, einfach mal alles ordentlich aufheizten und dafür sorgten, dass zumindest unsere Kinderbeine hinten auf dem Plastikbezug der Rückbank festklebten. Erste Anlaufstelle bei all unseren Urlauben in der DDR war dann zunächst ein Hochhaus am Alexanderplatz in Berlin. Ein Reisebüro, in dem wir dann erfuhren, wo es uns letztendlich für die nächsten 2 oder 3 Ferienwochen hinverschlagen würde.
Naja, es gab beim DKP-Parteivorstand, bei dem ich ja damals arbeitete, einen Scheck der Volkssolidarität, der einen erstens berechtigte, an der DDR-Grenze die entsprechenden Einreiseunterlagen zu bekommen, um dann weiter nach Berlin zu fahren und in Berlin dann eben am Alexanderplatz in ein Gebäude zu gehen, das ehemalige Intouristgebäude, dieses Hochhaus steht heute noch am Alexanderplatz, und dort in dem Haus dann eben entsprechend diesen Scheck vorzulegen und dann sozusagen an der Tombola teilzunehmen, wo wird es wohl in den Urlaub gehen. Da erfuhr man dann nämlich erst, ob es eben an die Ostsee ging, ob es in den Thüringer Wald ging, ob es in den Harz ging oder wie auch immer.
Ich erinnere mich an einen Urlaub, wo wir alle, das war relativ zum Schluss, also das war unser letzter DDR-Urlaub 1987, wo wir alle im Sommer darauf eingestellt waren, dass wir nach Rügen kommen würden in den Urlaub. Und letztendlich sind wir in Eubin im Dreiländereck gelandet. Wir wussten das wirklich vorher nicht.
Also man hatte natürlich keine letzte Gewissheit, aber wenn man im Sommer reiste, hatte man natürlich schon eine vage Ahnung, dass es eher an die Ostsee gehen könnte, sehr häufig auf die Insel Rügen. Aber es gab eben auch diesen Fall, den wir 87 hatten. Da kam uns ja dazwischen, dass unser solides Lada Samara-Fahrzeug beim Start in den Urlaub schlapp machte, beziehungsweise das Seitenfenster schlapp machte, als es dann schräg in der Fassung hing. Das zwang uns erstmal die Urlaubspläne umzugestalten, in die Werkstatt zu fahren, um dann anschließend aufzubrechen und mit Zeitverzug in Berlin anzukommen, was dann dazu führte, dass der für uns vorgesehene Platz an der Ostsee schon belegt war und wir stattdessen einen Platz überraschenderweise in Eubin bekamen, im Zittaugebirge, also im finstersten Süden der DDR. Weit und breit kein Meer, sondern bergige Landschaft um uns herum.
Aber da musste man eben drauf eingestellt sein. Das war so und das haben wir Kinder natürlich da, wenn ich mich recht entsinne, erstmal mit Murren in Kauf genommen. Letztendlich hatten wir doch einen schönen Urlaub, aus unserer Empfindung. Aber wie war das denn für euch? Also sich so als Erwachsener, gerade noch mit 2 Kindern eben im Gepäck, darauf einzulassen, Urlaube zu verbringen, von denen man nicht so genau weiß, wo es hingeht. War das immer einfach? War es immer schön?
Ja, 87 war das natürlich insofern schon nicht mehr ganz so schön empfunden, weil man zwar vorher immer als disziplinierter DKP-Funktionär nahm, was kam, aber in der konkreten Konstellation noch dazu in einer Zeit, als sich der Gorbatschow-Virus auch in der DDR im Bewusstsein der Menschen, aber auch in der Politik der Partei widerspiegelte. Da war es natürlich auch bei einem selbst so, dass man stärker ins Nachdenken kam und sich auch in einem solchen Fall, wo es dann um so eine Art zwangsverordnetes Urlaubsziel ging, dann schon die Frage stellte, muss das alles eigentlich noch so sein? Muss man eigentlich blind solchen Vorgaben folgen? Aber natürlich, in all den Jahren zuvor hat man das dann eben treu und brav hingenommen.
Als wir 1987 über die Grenze zurück in die Bundesrepublik fuhren, wussten wir noch nicht, dass das unser letzter Urlaub in der DDR war. 1988 sind wir zum Zelten nach Jugoslawien gefahren. Ganz ohne Organisation der Partei.
Das war in der Tat ein Reflex. Das hatte dann aber auch schon was damit zu tun, dass eine Art politischer, aber auch persönlicher Entfremdungsprozess begonnen hatte. Man entrückte so mehr und mehr dem, was man bis dahin politisch für richtig und erstrebenswert angesehen hatte. Und wir gestalteten dann ab 88 unsere Urlaube anders. Und dann gab es ja sowieso nicht mehr historisch rückblickend betrachtet allzu viel Gelegenheit, noch in der DDR Urlaub zu machen, weil sich ja spätestens Anfang der 90er Jahre dann die DDR in Luft auflöste und ein ganzer Staat eben, mit dem man in vielen Jahren, ihr ja auch, mit allen Fasern ja ein Stück weit verbunden war, sich aus der Geschichte verabschiedet hat und nicht mehr da war. Und in der Folgezeit, klar, gab es dann keine Chancen mehr, in der DDR Urlaub zu machen, aber auch keine Anlässe mehr. Aber es war schon so, zumindest bei deiner Mutter und mir, dass wir dann in den Jahren danach häufiger nochmal den einen oder anderen Ort dann unter neuen Vorzeichen der Nachwende dann uns angesehen haben und da zu Teilen dann auch Urlaub gemacht haben.
Ich war mittlerweile auch schon mehrmals in Ostseeorten der ehemaligen DDR. Aber die haben vom äußeren Erscheinungsbild nichts mehr mit den Orten meiner Kinderurlaube zu tun, aus denen ich braun gebrannt und glücklich zurückgekommen bin. Dessen politisches System ich als Kind nicht verstehen konnte, in dem es aber die beste Fassbrause der Welt gab. Die gibt es auch nicht mehr.
Nina Kavallun hat in ihrer Kindheit immer Urlaub in der DDR gemacht. Deutschland fast angekommen. Das war die 100 am Tag der deutschen Einheit. Lena, was könnte so ein Fazit sein dieser Sendung?
Ich finde, ein Fazit könnte ein bisschen das sein, was Navid Kermani im Deutschen Bundestag gesagt hat zum Geburtstag des Grundgesetzes.
Navid Kermani, in Deutschland geboren, iranischer Abstammung. Eine ganz tolle Rede war das, sehr bewegend.
Und der so sehr deutlich geschildert hat, wie er auch stolz ist auf dieses Hadern mit dem Land und auf dieses nicht großkotzige und auf das... auf diese Momente, wo Leute Demut haben und trotzdem sich damit auseinandersetzen und auch irgendwie für viele Leute wie seine Eltern eine Heimat geworden sind.
Und das finde ich wirklich toll, dass er sagt, man kann stolz auf ein Land sein, was Probleme mit sich hat, stolz auf sich zu sein irgendwie. Das,
ja, genau.
Das finde ich, ganz schön.
Klingt ein bisschen nach Therapiebedarf, aber es ist nicht das Schlechteste.
Genau. Das war die 100 zum Tag der Deutschen Einheit. Danke an die Autoren Pascal Fischer, Daniel Stender, Dörte Fiedler, Nina Kavallun. Danke an Alex Stojanov in der Technik, Julia Rosch online und an Lena-Lotte Stark, Redakteurin der Sendung. Ich bin Paulus Müller.
Die Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.